Ich lese den Predigttext zum Ostersonntag aus Lukas, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?«, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, »Bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?«, fragte Jesus. Sie erwiderten, »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleibt doch bei uns«, baten sie. »Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
Frohe Ostern wünsche ich euch und ich bete noch zu Beginn der Predigt. Vater im Himmel, danke für diesen Ostersonntag und danke, dass du diese Geschichte von Jesus nicht vorbei war an Karfreitag, sondern dass er auferstanden ist. Und das fällt uns schwer zu glauben, vielleicht heute leichter als an anderen Tagen. Und ich bitte dich, dass du zu uns sprichst und dass du uns auch an dem Punkt auf unserem Weg begegnest, wo wir gerade stehen. Danke, dass du hier bist. Segne das Reden und das Hören. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich nehme an, wie mir, einen Moment im Leben, an den wir uns sehr gut erinnern können, ist unsere erste Beziehung, romantische Beziehung, unser erster Kuss, das schlagende Herz davor, diese aufkommende Panik, wird der Kuss erwidert oder nicht? Wir erinnern uns vielleicht noch an den Ort, wo wir zum ersten Mal geküsst haben, wie plötzlich die ganze Welt um uns wie in einem Schleier verschwindet. Bei mir war das so, ich war ein ziemlicher Spätstarter. Ich hatte langlebige und unerwiderte Schwärmereien in der Schulzeit, bis ich dann endlich jemand aus einem fernen Land kennenlernte, aus Baden-Württemberg. Und mein erster richtiger Kuss fand in Hannover statt, nicht in Baden-Württemberg, nicht in Bremen, sondern im Sommer auf der Expo. Und dort arbeitete ich einige Wochen in den Ferien und lernte Eva kennen. Aber leider musste Eva irgendwann zurück nach Hause auf die Schwäbische Alb und ich musste zurück nach Bremen. Wir trotzten dann der Entfernung für einige Zeit, indem wir lange Vorwahlen vorwählten. Es gab irgendwie diese verrückten 5 Jahre, wo man immer irgendwelche Vorwahlen vorwählen musste, vor die Vorwahl, damit es besonders billig war. Heute undenkbar. Und wir schafften es tatsächlich, uns ganze 2-mal zu besuchen. Ich fuhr an einem Freitagmittag los mit dem Wochenendticket, 14 Stunden auf die Schwäbische Alb. Den Samstag verbrachten wir zusammen und am Sonntagmorgen fuhr ich dann den gleichen Weg wieder zurück für 14 Stunden nach Bremen. Für 30 Mark damals, ein ganzes Wochenende. Und dann eines Tages, nach 2 Monaten, rief sie an und sagte, es ist vorbei. Die Entfernung ist zu groß, die Gefühle zu klein. Ich war am Boden zerstört. Als hoffnungsloser Romantiker hatte ich mir natürlich schon ausgemalt, wie ich nach dem Abitur irgendwo am gleichen Ort mit ihr lande. Zum Glück war sie da realistischer als ich. Und im Nachhinein kann ich vielleicht auch sagen, ich wollte einfach irgendwann mal eine Freundin haben. Ich war eher in die Idee von Eva verliebt als in Eva. Wir haben auch gerade eben so eine Geschichte gehört, die auch im Grunde von einer enttäuschten Liebe handelt. Von enttäuschten Erwartungen, von enttäuschten Träumen. Die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus sind am Boden zerstört. Noch vor wenigen Tagen waren sie mit Jesus nach Jerusalem gezogen. Palmsonntag, die Menge jubelt ihnen zu. Sie waren berauscht von dem Gefühl, dazuzugehören, dass dieser Jesus anders war als alle Propheten vor ihm. Denn er hatte ja durch sein Wirken und durch sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk sich als mächtiger Prophet erwiesen. Doch jetzt, nur eine Woche später, ist Jesus tot. Sie verlassen die Stadt. Jerusalem ist kein Ort mehr von Hoffnung, sondern von brutaler Enttäuschung. Wenn man diese Geschichte so liest, heute mit diesem Abstand, den wir haben, dann ist es eine tolle Geschichte voller Ironie und voller Dramatik. Wir als die Leser der Geschichte wissen ja von Anfang an mehr als die Jünger auf dem Weg. Wir wissen, dass ihnen nicht irgendein ahnungsloser Fremder begegnet, der dumme Fragen stellt, sondern Jesus selbst, der ihre gedankliche Trägheit, ihre emotionale Trägheit entlarvt auf diesem Weg. Wir sehen ihre enttäuschten, ihre traurigen Gesichter vor uns, aber mit dem Wissen, dass sich diese traurigen Gesichter in Kürze in Gesichter der Freude verwandeln werden. Wir lesen diese Geschichte also als Wissende, als Eingeweihte. Wir lesen sie vom Ende her, oder man könnte sagen, wir lesen diese Geschichte von Ostern her. Nicht umsonst ist es eigentlich der Text für Ostermontag. Ja, die österliche Perspektive, von hinten aufgerollt. Aber dennoch beschleicht mich hier das Gefühl, dass mich Lukas nicht so einfach vom Haken lässt, als Wissender. Denn indem er mich zum Eingeweihten macht, hält er mir gleichzeitig den Spiegel vor. Wenn Jesus wahrhaftig auferstanden ist, dann müsste ich doch eigentlich mein ganzes Leben von Ostern her denken. Alle meine Fragen müssten beantwortet sein, so wie die Fragen dieser Jünger beantwortet sind. Mein Herz müsste brennen, so wie ihr Herz brennt. Meine Augen müssten Jesus erkennen, so wie sie Jesus erkannt haben. Das ist nicht meine tägliche Realität. Wie oft habe ich im Dunkeln? Wie oft bin ich enttäuscht von mir selbst, von anderen und von Gott? Wie oft laufe ich enttäuscht auf dem Weg nach Emmaus, anstatt jubelnd nach Jerusalem zu ziehen? Lukas liebt diese Geschichten, die von Wegen handeln. Es gibt die Geschichte von Paulus auf dem Weg nach Damaskus, wo Jesus ihm erscheint. Es gibt diesen Eunuchen aus Äthiopien, der erst nach Jerusalem reist, dort abgewiesen wird am Tempel und dann wieder zurückreist. Und Philippus erscheint ihm. Nicht erscheint ihm, er ist plötzlich einfach da, läuft neben ihm. Eine Geschichte mit großen Parallelen zu dieser hier. Lukas liebt Weggeschichten. Und das hat wahrscheinlich damit zu tun, weil diese Geschichten von einem Weg so eine natürliche Dynamik haben. Es fängt irgendwo an und es hört irgendwo auf. Und manchmal geht es dann auch wieder zurück dahin, wo es angefangen hat. Und ich glaube, dass diese Geschichten dadurch auch nicht nur eine Begebenheit schildern, die irgendwann passiert ist, sondern ein gutes Bild sind für unser Leben. Lukas lädt uns ein, anhand von dieser Geschichte unser Leben zu reflektieren. Und es gibt hier 4 Wegpunkte, die wir mit Lukas gehen können. Den Weg nach Emmaus, die Begegnung mit Jesus oder mit dem Unbekannten, das Mahl mit dem Auferstandenen und dann der Weg zurück nach Jerusalem. Und ich möchte heute in der Predigt diese 4 Punkte mit euch einmal ablaufen und schauen, ob wir das so ähnlich auch aus unserem Leben kennen. Ob wir uns wiedererkennen auf diesen Stationen des Lebens. Wir beginnen also mit dem Weg nach Emmaus. Es ist der 3. Tag nach dem Tod von Jesus. Kleopas wird hier identifiziert als einer der Jünger auf dem Weg nach Emmaus und sein Begleiter haben die Sachen gepackt und gehen nach Hause. Sie haben das Gefühl, aufs falsche Pferd gesetzt zu haben. Jesus ist nicht der verheißene Messias. Er ist nicht gekommen, um ihre Probleme zu lösen. Er ist nicht gekommen, um Israel endlich wieder great again zu machen. Das hatten sie gehofft. Sie sagen hier in Vers 21, wir hatten gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen werde. Aber jetzt gibt es eben keinen Grund mehr zu bleiben. Der Traum von einer blühenden Zukunft Jerusalems ohne Besatzer, ohne Unterdrückung ist ausgeträumt. Und das ist der erste Wegpunkt, wo es sich lohnt, einmal kurz innezuhalten. Für uns scheint das ein bisschen vielleicht entfernt zu sein von unserem Leben. Wir haben keine Fantasien darüber, dass endlich wieder Deutschland ein großdeutsches Reich wird. Jedenfalls hoffe ich das nicht. Aber vielleicht steckt auch in Ihrer Enttäuschung etwas, mit dem ich mich persönlich identifizieren kann. Ich habe ja eben schon von so einem Moment erzählt. Eine Beziehung geht zu Ende. Das ist so ein klassischer Moment der Enttäuschung. Ich meine, nach 2 Monaten Fernbeziehung ist das jetzt nicht so dramatisch, kann man im Nachhinein sagen. Aber vielleicht kennen wir auch Momente, in denen wir uns ganz sicher sind, dass jetzt endlich alles gut wird. Und wo nicht nur 2 Monate Fernbeziehung auf dem Spiel stehen. Endlich der Job, den ich wollte. Endlich der Partner, den ich wollte. Endlich schwanger. Endlich ein Haus gefunden. Endlich wieder gesund. Endlich verstanden, wie das mit Gott funktioniert. Und dann, ehe wir uns versehen, sind wir plötzlich auf dem Weg nach Emmaus. Nichts ist mehr klar. Und je älter wir werden, je mehr Erfahrung wir machen mit Enttäuschung, je mehr enttäuschte Erwartung wir haben, umso mehr schützen wir uns vor weiteren Enttäuschungen. Man könnte auch sagen, wir werden abgebrühter. Wir haben nicht mehr dieses offene Herz der ersten Liebe. Wir rechnen jetzt immer irgendwie damit, gefeuert zu werden, dass irgendwer Schluss macht. Wir machen nicht zu lange Zukunftspläne. Wie viele Menschen gehen gedemütigt, verängstigt, verletzt, traurig, verärgert durchs Leben? Verhärtet. Und das, was die Jünger hier erleben, ist tatsächlich so eine Grundkonstante. Sie sind zutiefst enttäuscht. Und was ihren Fall so dramatisch macht, ist ja, dass nicht irgendeine Person sie enttäuscht, also im gewissen Sinne schon, aber sie hatten sich ja erhofft, dass diese Person der Messias ist, dass es eine göttliche Person ist. Gott selbst enttäuscht sie. Doppelte Dimension. Und natürlich, ich weiß auch, das Leben besteht jetzt nicht nur aus Enttäuschung, das wäre ja schlimm. Aber wir können hier nicht über die Enttäuschung einfach so hinweggehen. Wir können die Geschichte eigentlich nicht vom Ende her lesen. Es ist surreal, was hier passiert. Und ein weiterer Grund dafür ist, dass es ohne Enttäuschung anscheinend keine Begegnung mit Gott geben kann. Ohne Enttäuschung kann es keine Begegnung mit Gott geben. Und damit bin ich beim zweiten Punkt, die Begegnung mit dem Unbekannten. In Vers 16 heißt es hier, dass es für die beiden so war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Viele streiten sich darüber, warum ist das so? Warum erkennen sie ihn nicht? Lag das daran, dass Jesus nach seiner Auferstehung anders aussah als vorher? Nun, dagegen spricht, dass wir dann später lesen, dass Thomas seine Hände in seine Wundmale legt. Ist also immer noch der gleiche Körper. Erkennen sie Jesus vielleicht nicht, weil Gott ihnen die Augen zuhält? Nun, dafür spricht, dass hier so die passive Form des Verbs benutzt wird. Ihnen wurden die Augen zugehalten. Aber warum sollte Gott das tun? Oder ist es vielleicht der Frust und die Enttäuschung, die ein Erkennen von Jesus unmöglich machen? Das deutsche Wort Enttäuschung finde ich übrigens sehr interessant. Da steckt ja eigentlich der Gedanke drin von einer Enttäuschung, also vielleicht einer Enttarnung, einer Täuschung. Im Prinzip erstmal was Gutes. Aber in der Praxis ist das gar nicht so leicht, unsere Täuschungen zu enttarnen. Vor allem dann nicht, wenn das, was wir uns erhoffen, ja eigentlich eine gute Sache ist. Also wieso soll ich nicht darauf hoffen, eine Familie zu haben, einen Partner zu haben, Kinder zu haben, ein Haus zu haben, was auch immer mir wichtig ist? Muss das wirklich enttäuscht werden? Vielleicht hoffen die beiden Jünger ja auch gar nicht auf ein neues großjüdisches Reich wie unter Salomo. Vielleicht wollten sie lediglich die gleichen Rechte wie alle anderen auch. Nicht mehr Bürger zweiter Klasse sein. Und spricht die Bibel nicht von, die jüdische Bibel nicht von einem Messias, der kommt, um sie zu erlösen? Die Bibel selbst macht ihnen doch die Hoffnung. Und ich glaube, wir können nicht ohne Hoffnung existieren. Sonst werden wir am Ende zu zynischen Nihilisten. Wir können nicht leben ohne Hoffnung. Sonst können wir unser Leben nicht gestalten. Warum also immer wieder diese Enttäuschung? Dieser scheinbar naive Mann, der ihnen begegnet, entpuppt sich als geschulter Lehrer der jüdischen Bibel. Und nachdem sie ihm ihr Problem geschildert haben, beginnt er zu erklären, was denn eigentlich Gottes Plan ist und wie sie eigentlich diese Schriften verstehen sollen. Er fängt an bei Mose und geht dann einmal komplett durch die jüdische Bibel. Und wir sehen, dass ihr Problem nicht darin besteht, dass sie auf bessere Zeiten hoffen oder dass sie sich Erlösung wünschen, einen Messias wünschen. Nein, ihr Problem ist, dass sie nicht verstanden haben, wie diese besseren Zeiten aussehen. Sie gucken auf die falschen Dinge. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es auch mit unseren Hoffnungen und Erwartungen. Unsere Hoffnungen und Erwartungen brauchen den Kontext vom Reich Gottes. Der Apostel Paulus bringt einmal diesen Charakter von Gottes neuem Reich wunderschön auf den Punkt. Er schreibt im Philipperbrief im 2. Kapitel, er, Klammern Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen, aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das Schlüsselwort in diesem Text ist ein griechisches Wort, das heißt Kenosis. Und das Wort Kenosis wird im Text hier mit Erniedrigen übersetzt. Die Autorin Cynthia Bourgeau schreibt, ihr könnt das mitlesen, ein kurzer Abschnitt, der auch auf einem Heft steht, im Griechischen bedeutet das Verb Kenos sein, loslassen oder entleeren. Dieses Wort wählt Paulus, um die Haltung von Christus zu beschreiben. In diesem wunderschönen Hymnus erkennt Paulus, dass Jesus nur einen operativen Modus hatte. Alles, was er tat, tat er durch Selbstentäußerung. Er entäußerte sich selbst oder erniedrigte oder lehrte sich selbst und wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und er entäußerte sich noch mehr, indem er den Tod auf sich nahm. In jedem Umstand seines Lebens reagiert Jesus mit der gleichen Bewegung von Selbstleerung. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, er wählt den Abstieg, er wählt den niedrigen und nicht den höheren Platz. Vor 2 Wochen, als wir über die Fußwaschung von Jesus hier zusammen nachgedacht haben, also Jesus wäscht die Füße, nicht ihm werden die Füße gewaschen, haben wir schon gehört, dass die Jünger kurz vor der Fußwaschung, kurz vor dem letzten Abendmahl nur ein Thema kennen. Wer ist der Wichtigste von uns? Wer ist der Größte von uns? Wer hat am meisten Bedeutung? Wer darf am nächsten bei Jesus sitzen? Aber schon die Fußwaschung zeigt, dass Jesus nicht den Weg geht, den sie erwarten. Das, was sie schon als ultimative Erniedrigung empfinden, dass er ihnen die Füße wäscht, führt zur endgültigen Erniedrigung am Kreuz. Das hätten die beiden Jünger wissen können. Das hatte Jesus immer wieder gesagt. Und deswegen wirft er hier auch zu Recht vor, dass sie unverständige Leute sind. Aber sie haben nicht ein Kopfproblem, sehen wir hier. Nein, wörtlich sagt Jesus, dass sie langsame Herzen haben. Sie sind nicht langsam im Kopf, sondern langsam in ihrem Herz. Die beiden Jünger haben ein Herzproblem. Ihre Herzenshaltung stimmt nicht. Sie sehen sich zwar nach Gottes Reich, aber ohne zu verstehen, was Gottes Reich ist. Sie sehen nicht Gottes Reich mit der österlichen Perspektive. Das Reich Gottes ist ein Reich der Kenosis, der Selbstentleerung. Ein Reich, wo nicht der Stärkere gewinnt. Ihre Vorstellung vom guten Leben und von der Erfüllung ihrer Wünsche basiert nicht auf dieser Kenosis, sondern auf ihrem langsamen Herzen. Ein Herz, was das Naheliegende tut. Es greift nach den Sternen, nach der Stärke, nach dem Schönen. Und darum brauchen sie eine komplette Bewusstseinsveränderung. Ihr Verständnis von richtig und falsch, von drinnen und draußen, von oben und unten, von stark und schwach, muss hinterfragt werden. Das müssen sie hinter sich lassen. Vorher können sie nicht in Gottes Reich kommen. Dieser Prozess der Kenosis, der Selbstentleerung, ist natürlich jetzt, das ist nichts, was mit einem Fingerschnips passiert. Das ist schwerer, als wir denken. Es ist vor allen Dingen deswegen schwer, weil wir als Menschen erstmal das Gegenteil lernen müssen. Von Kindesbein müssen wir lernen, zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse, zwischen stark und schwach zu unterscheiden. Wir müssen wissen, ob das Eis stark genug ist, damit es uns hält. Wir müssen rechts auf der Straße fahren und nicht links. Wir müssen all diese Entscheidungen treffen. Wir brauchen gesunde Regeln, um aufwachsen zu können. Wir brauchen Grenzen. Aber Jesus macht hier deutlich, dass irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo diese Grenzen gesprengt werden. Wo wir diese Grenzen hinter uns lassen. Im Grunde dreht sich seine ganze Lehre, all das, was er erzählt hat, nur um dieses eine Thema. Und darum geht es auch im Evangelium. Er fängt ja seine Botschaft damit an, dass er in der Bergpredigt sagt, glücklich sind die, die arm sind. Glücklich sind die, die trauern. Glücklich sind die, die sanftmütig sind. Kenosis. Sein Ziel ist es, aus den Jüngern, aus uns Nachfolger zu machen, die in der Lage sind, loszulassen. Die ihre Träume, ihre Ideen, ihre Vorstellungen loslassen können. Und das Kreuz ist die letzte Konsequenz. Deswegen heißt es an anderer Stelle in der Bibel, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen sollen. Das ist Nachfolge. Und die Emmaus-Jünger sind lebende Beispiele dafür, warum es das Kreuz am Ende braucht, damit wir das verstehen. Die Fußwaschung hat nicht gereicht. Es braucht das Kreuz. Alles, was Jesus bisher gesagt hat, getan hat, hat ihr träges Herz nicht in Gang gebracht. Da ist nichts passiert. Sie gehen nach Hause. Sie haben ihn nicht verstanden. Erst als sie das Kreuz verstehen, seine Auferstehung begreifen, da beginnt ihr Herz zu brennen. Das Kreuz allein besitzt diese Kraft, um sie aus dem Gefängnis ihrer begrenzten Vorstellung von Gottes Reich zu befreien. Aber es sind eben nicht nur die Worte darüber, die Jesus hier macht, sondern, das ist jetzt das Dritte, es ist auch das Mahl mit dem auferstandenen Herrn. Und mindestens genauso viele Texte wie über Wege bei Lukas handeln vom Essen. Wenn man sieht, wie oft sie essen zusammen, könnte man denken, dass sie alle nicht irgendwie hagere Gesellen waren. Viele zentrale Texte drehen sich ums Essen. Und das hat einen einfachen Grund. Wer zusammen isst, hat intime Gemeinschaft miteinander. Aber es gibt noch einen Grund, der uns, oder eine Sache, die wir verstehen müssen. Wer damals zusammen an einem Tisch saß, in dieser stark religiös geprägten Kultur, gehörte dazu. Ein gläubiger Jude hatte nur mit gläubigen Juden Tischgemeinschaft. Die Tischgemeinschaft war ganz klar von dem Bild geprägt, wer drinnen ist und wer draußen ist. Deswegen regen sich die Pharisäer ja auch immer so auf, wenn Jesus mit Leuten isst, die nichts an diesem Tisch zu suchen haben. Sünder, Zöllner, Prostituierte, Heiden. Für sie wäre es auch unvorstellbar gewesen, einfach 5000 Leuten Essen zu geben. Wer weiß, wer unter diesen 5000 Leuten sitzt. Und so hat auch dieses Essen hier in Emmaus natürlich einen symbolischen Charakter. Da gibt es einmal die Verbindung zum Abendmahl. Das liegt irgendwie nahe. Die beiden Jünger erkennen Jesus, als er das Brot bricht. Aber nichts deutet darauf hin, dass sie jetzt hier das Abendmahl in dieser Form feiern. Das Ganze hat eine andere Bedeutung oder einen anderen Charakter. Erstmal tut Jesus ja hier so, dass er weiterziehen möchte. Sie haben genug geredet und er sagt, macht's gut, schönen Abend noch. Aber jetzt kommt die Reaktion der Jünger. Weil ihre Herzen brennen, laden sie Jesus ein. Immer noch ohne zu wissen, wer da an ihrem Tisch sitzt. Und Jesus lässt sich einladen. Er kommt an ihren Tisch, er bricht das Brot, sie erkennen ihn und dann paff, ist er auch schon wieder weg. Sie haben diesen kurzen Moment totaler Erleuchtung. Sie sehen Jesus als den, der wirklich ist. Er ist der auferstandene Christus. Aber was mich hier wirklich berührt an diesem Text ist, dass diese Tischgemeinschaft ein wundervolles Bild dafür ist, dass ihre Sünden vergeben sind. Oder anders gesagt, dass ihre Herzen endlich Feuer gefangen haben. Sie haben Jesus eingeladen. John Gilman schreibt über diesen Text, die Mahlzeit in Emmaus ist ein kraftvolles Symbol für die wiederhergestellte Gemeinschaft zwischen Jesus und seinen Jüngern. Eine Gemeinschaft, die durch den Verrat, die Verleumdung und den Tod Jesu zerstört war. Durch den Unglauben der Apostel und die zeitweilige Blindheit der Emmaus-Jünger. Saßen beim Abendmahl noch die Verräter, Verleumder und Feiglinge mit ihm am Tisch, sind es jetzt die beiden, denen er vergibt. Das Herz der beiden Jünger brennt. Sie laden ihn ein und dann werden ihre Augen geöffnet. Den gehörten Worten folgt das Handeln. Dem Handeln folgt die Erkenntnis. Und sobald das geschieht, machen sie sich auf den Weg nach Jerusalem. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir können davon ausgehen, dass die beiden dabei waren, als Jesus am Palmsonntag unter großem Jubel nach Jerusalem einzieht. In fester Überzeugung, dass er jetzt das Reich Gottes errichtet. Der Messias kommt und endlich schmeißt er alle aus Jerusalem raus, die dann nichts zu suchen haben. Wie anders ist ihre Stimmung bei der Rückkehr? Oder ihre Stimmung ist irgendwie gleich. Sie jubeln, sie freuen sich, sie sind begeistert. Aber es hat ein völlig anderes Fundament. Denn jetzt ahnen sie, dass Jesus tatsächlich dabei ist, ein Reich aufzurichten, Gottes Reich aufzurichten, das so völlig anders ist, als sie sich jemals gedacht haben. Ein Reich der Selbstentleerung, der Kenosis, ein Reich, wo völlig neue Regeln gelten. Und jetzt können wir in der Rückschau sagen, dass es ohne den Weg nach Emmaus für sie keinen Weg zurück nach Jerusalem gibt. Es braucht die Enttäuschung ihrer statischen Ideen vom guten Leben, damit sie diese neue Dimension, diese viel größere Dimension von Gottes Reich verstehen können. Hier sehen wir die wahre Kraft des Evangeliums. Das Evangelium hat die Kraft, unsere enttäuschten Träume in etwas Besseres zu verwandeln. Es hat die Kraft, unsere Verletzung, unsere Wut, unsere Angst zu verwandeln. Aber erst kommt die Entleerung und dann werden wir gefüllt mit diesem neuen Geist. Emmaus ist kein Umweg, es ist der Weg. Der Weg nach Emmaus macht ihre Begegnung mit Gott erst möglich. Dort wird ihr Herz lebendig. Es fängt Feuer. Nun, was heißt das jetzt für unser Leben? Was heißt das jetzt praktisch? Ich kenne dein Leben nicht. Ich weiß nicht, welche deiner Hoffnungen sich erfüllt haben und welche sich enttäuscht haben oder welche sich noch enttäuschen werden. Aber Fakt ist, wir können unser Leben nur sehr schwer vom Ende her betrachten. Wir können nicht anders wie bei dieser Geschichte einfach mal kurz den Vorhang lüften oder ein paar Zeilen weiterlesen. Und das heißt, dass wir tatsächlich alle selbst nach Emmaus laufen müssen. Jeder von uns. Und wir müssen am Ende selbst erleben, dass es Jesus ist, der mit uns das Brot bricht. Aber durch all diese Enttäuschungen hindurch haben wir die Hoffnung, dass Karfreitag nicht das Ende ist, sondern Ostersonntag. Dass der Herr auferstanden ist, dass er wahrhaftig auferstanden ist. Wir haben die Hoffnung, dass unsere Umwege, unsere dunklen Momente die Momente sind, wo uns Jesus am nächsten ist. Amen.